Ja, willkommen zur zweiten Folge von unserem Cannes-Podcast. Ich stehe hier mit Hanna Pilatzek von Spiegel Online und Frederik Jäger und ich bin Philipp Schwarz. Und wir reden ein bisschen über die Wettbewerbsfilme von gestern Abend und über einen Film aus dem Sorte-Regard von heute Morgen. Wir fangen an mit Les Misérables von Lat Li und über den wird Hanna kurz einführen.
Lachlie ist Franzose und mit so sehr französischen Bildern fängt es an, nämlich mit Aufnahmen vom WM-Sieg der französischen Nationalmannschaft 2018. Da war Lachlie offensichtlich mit einer Kamera dabei, aber auch schon mit seinem Darstellerteam, mit vor allem Jugendlichen. Und mit denen begibt er sich in den Taumel der Begeisterung über den WM-Titel, die Champs-Élysées runter, filmt in die Menge und manchmal fängt er auch eben schon die Jungen an, die später die Hauptrollen spielen werden in dem Film. Dann setzt er nochmal an und das ist eine Training-Day-Situation. Wir fahren mit Kiez-Polizisten durch eine Banlieue, die vormals wohl durch Drogenkriege auch für die Polizisten nicht betretbar war. Und der Neuling muss sich die nun wie mit uns zusammen erschließen, wie so die Fronten verlaufen. Und die erste große Herausforderung ist, dass wohl ein Löwenbaby gestohlen wurde. Und dem Löwenbaby hinterher zu fahnden, ist dann die große Aufgabe des Tages, weil sich sonst halt diverse Seiten in einem kleinteiligen Krieg wohl zerlegen werden.
Ja, Frederik, quasi als Franzose, wie hast du quasi, weiß ich nicht, wie hast du den Weg in den Film oder hast du einen Weg in diesen Film hineingefunden?
Ich hatte eher Schwierigkeiten damit tatsächlich. Nicht, weil der Film jetzt keine Zugänge bieten würde, sondern eher vielleicht, weil er es zu sehr darauf anlegt. Also ich hatte den Eindruck, dass der Film sehr um meine Zuneigung und mein Interesse irgendwie so buhlt, dass er irgendwie sehr darauf angelegt ist, nachvollziehbar und irgendwie diese Machtkonstellation irgendwie so zu inszenieren, dass sie eigentlich für den Außenstehenden eher konsumierbar wird. Und ich hatte da erstmal größere Schwierigkeiten mit, was es eigentlich für ein politisches Arrangement auch ist, dass wir mit der Polizei mitgehen und dann auch noch mit dem rechtschaffenen Polizisten uns in die komplizierten Lagen irgendwie hineingebracht werden. Und ich hatte vor allem den Eindruck, dass das ziemlich an ziemlich vielen Ecken und Kanten irgendwie ungenau war. Also gerade die Arbeit mit den Schauspielern. Der Film hat ja Unmengen an Statisten, aber auch an kleineren Nebenrollen und bestimmte Hauptrollen. Und man sieht halt sehr stark, dass die Schauspielstile sehr unterschiedlich sind. Also man hat zum Teil Leute, die eher wie Laien eingefangen werden in ihren in Handlungen, die halt irgendwie passieren, die vielleicht natürlich arrangiert werden. Aber dann hat man wieder Schauspieler, die extrem offensichtlich gerade die Situation versuchen zu spielen, und ich hatte den Eindruck, dass es so, der schöpft nicht etwas aus diesen Widersprüchen, sondern die passieren ihm irgendwie.
Okay. Ja, Hanna, wie ging es dir? Hast du das?
Oder? Ich habe mich selber auch gefragt, ob das überhaupt ein politischer Film ist, weil die politische Konstellation, wie Frederik richtig gesagt hat, sehr diffus ist. Das heißt, weil Les Misérables und spielt dann auch zum Ende nochmal sehr konkret auf Hugo an, aber die Übersetzung in die Gegenwart erschien mir auch, wenn intendiert, dann halt unbeholfen ausgeführt, weil es doch eher, hatte ich das Gefühl, so um Energien ging aus verschiedenen Gruppen heraus und ihren Konflikten halt auch eine filmische Energie zu ziehen. Ich finde, das hat durchaus immer geklappt. Das ist schon ein sehr mobiler, energischer Film, der immer wieder so Schübe von Dynamik halt durch verschiedene Verfolgungsjagden, neu arrangierte Konstellationen und so hat. Aber es schien mir dann doch, und das ist auch schon ein kleiner Spoiler, doch noch um die großen Autoritäten zu gehen und nicht so sehr um politische Prozesse oder politische Entwicklungen, an denen vielleicht am Ende dieser Film stehen soll, sondern um halt männliche Autoritäten vor allem, die der Jugend kein Vorbild sein können. Diese Konstellation ist dann, glaube ich, die halt eben für mich dann auch eine Art so ewig ist, dass sie dann schon wieder unpolitisch wird, weil sie halt eben sich so an Männerfiguren abarbeitet oder Väterfiguren.
Ja, ich meine, bei mir war das so ein bisschen auch so ein Film, der sehr auch, wo die Erfahrung sehr von so ein bisschen den Erwartungen, die man irgendwie hatte, auch so getragen wurde, weil sowohl, wenn man sich das Sujet ein bisschen anschaut, auch so irgendwie die Bilder und auch am Anfang, wenn es gleich mit diesen so quasi dokumentarischen Bildern aus tatsächlich den Feierlichkeiten zum WM-Sieg irgendwie losgeht, dass der Film dann doch irgendwie, wie du sagst, irgendwie so neu ansetzt und dann doch ein sehr fiktionaler Film ist, wo es halt einfach Figuren gibt und so einen, dann doch irgendwie einen Plot, der da irgendwie erzählt wird, der nicht immer auf so einen Realismusmarker auch irgendwie setzt. Das fand ich erstmal irgendwie auch interessant. Das hat mir irgendwie den Film dann, weil er quasi da irgendwie dieser Erwartung auch ein bisschen widersprochen hat, quasi. Wenn ich vielleicht mit einer anderen Erwartung reingegangen wäre, weiß ich nicht, ob das so dieselbe Wirkung gehabt hätte. Was ich so ein bisschen fand, also klar, es ist irgendwie die Polizei, mit der man auch ein bisschen mitfährt, aber es ist ja nicht so, also ich weiß jetzt nicht den genauen Begriff dafür, aber es ist ja jetzt nicht einfach die komplette Polizei, sondern es ist ja eher so eine Art Nachbarschaftspatrouille, die jetzt auch irgendwie quasi nicht mit quasi halt
scharfer Munition,
mit scharfer Munition ausgerüstet, die jetzt auch nicht immer so auftritt als Repräsentant des Staates, sondern die einfach eine Gang oder halt ein Machtfaktor unter vielen ist und da auch quasi sich einfach auf derselben Art und Weise behaupten muss, wie jetzt die anderen, sag ich jetzt mal, Familien und Machtzentren. Also dass da schon so eine sehr interessante, irgendwie auch so Gleichheit da ist. Und jetzt auch mit dem, dass der, also dieser neue Rekrut, diese Training Day Situation, so, der fährt so mit und ist schockiert, wie quasi, sage ich jetzt mal, wie sehr die älteren Polizisten oder wie immer man sie jetzt nennen will, quasi sich angepasst haben. Ich weiß jetzt, ich habe auch, okay, ist das jetzt einfach so der moralische Rechtschaffene? Und ich tatsächlich weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich so komplett so aufgeht, dass er einfach so die Stimme der Moral ist, wie das zum Beispiel in Training Day eindeutig war. So. Ob er nicht auch so ein bisschen einfach naiv ist und irgendwie so die Fantasie hat, sich diesen Konflikten entziehen zu können, indem er einfach ein paar Sachen richtig macht. So. Und dass halt einfach die Älteren irgendwie diese Fantasie aufgegeben haben. Wie gesagt, da bin ich mir auch nicht sicher, wie der Film quasi auch diese Figur und so die welche Perspektive, also wie die Perspektive des Films mit dieser Figur quasi sich deckt oder abweicht, da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich fand das irgendwie nicht so, zumindest nicht so hundertprozentig klar.
Es ist sicherlich positiv, dass der Film auf eine Art und Weise uneindeutig ist und dass er nicht immer weiß, was er macht. Also das ist aber gleichzeitig das Problem. Also diese Uneindeutigkeit ist nicht irgendwie eine Polyphonie, die der Film irgendwie behaupten will, sondern eher so ein Etablieren von verschiedenen Strängen, die dann, also die eigentlich nicht wirklich aufgehen. Also dieses Fiktionalisierende, das ist, also gerade was das Drehbuch angeht, eher die Schwäche des Films, würde ich sagen, aus der dann aber in diesen Dynamiken durchaus filmisch auch wieder was herausgeholt wird.
Ich meine, am Schluss, also ohne jetzt irgendwas wegzugeben, aber irgendwo... Ich sage es nicht.
Immer wenn du das sagst, Philipp.
Ja, stimmt, ich bin
aber
da leider.
Man kann vielleicht sagen, man sollte bis zum Ende drin bleiben.
Okay, ja. Ausnahmsweise mal. Okay, dann lassen wir das jetzt hier offen, aber quasi zumindest, es gibt ja auch Filme, deren Ende quasi den Film komplett kaputt machen. So einer war er für mich auf jeden Fall nicht. So, dann schreiten wir weiter zum nächsten Film von gestern. Da muss ich jetzt nur, so. Und zwar Bacurau von Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelles, ein brasilianischer Film, über den Frederik kurz was erzählen will.
Also Kleber Mendonça Filho kennt man vor allem von Neighboring Sounds und Aquarius. Aquarius lief hier im Wettbewerb vor ein paar Jahren und Juliano Dornelles hat mit ihm schon zusammengearbeitet als Production Designer. Und dieser Film ist ziemlich anders als die Vorgänger in dem Sinne, dass er ein recht wilder Genre-Mix ist. Und ein Film, der sich für die brasilianische Provinz interessiert und dort aber eine Form von Western-Frontier aufzieht und in diese Welt, in dieses kleine Dorf, das eben Bakura auch heißt, benannt nach einem Vogel, der nicht klein ist, was uns erzählt wird in dem Film. Dort gibt es kein Wasser mehr. Sie sind abgeschnitten. Es gibt gewaltreiche Konflikte, die dazu führen, dass sie nur noch mit einem Tanker beliefert werden können mit Wasser. Und das ist quasi das erste Problem. Und dann kommen immer mehr dazu. Und das sind unter anderem Fremde, die noch mehr Gewalt hineintragen. Es ist ein Film über eine Dorfgemeinschaft, die extrem heterogen und gleichzeitig sehr harmonisch zusammenlebt, trotz aller aufkeimenden Konflikte. Es gibt eine große Konfliktkonstellation, die relativ unklar ist, aber auch zum Mysterium des Films gehört, dass da eben Amerikaner sind, die es auf sie abgesehen haben. Vielleicht kann man so viel sagen, angeführt von Udo Kier.
Ja, auf sie, okay, lassen wir es bei auf sie abgesehen oder quasi ich, ja, okay. Dann lassen wir das in der Unschärfe. Hanna, wie hat dir der Film gefallen?
Ich musste mich sehr durch und durch kauen, fand die ausgelegten Fährten alle sehr reizvoll. Also ich habe mich von vielem anteasern lassen. Die erste Fährte ist, dass es ein Begräbnis gibt, zu dem eine Protagonistin mit uns eben wieder uns reinführt in die kleine verschworene Gemeinschaft. Und das mit dem Tod des Matriarchen, auch was mit dem Dorf passiert, es verschwindet von Google Maps, es ist nicht mehr mit dem Satelliten auffindbar und hat wohl offensichtlich mit der Matriarchin auch seine Bedeutung, seine Verortung verloren. Fand ich eine sehr tolle Konstellation. Ich fand dann die Figuren, diese Enkelin ist die, die uns da reinführt, sehr interessant. Sie fing dann an, wieder eine alte Affäre mit einem der Gangster aufzuführen. Und es war so ein gleiches Netz von Figuren, Konstellationen, Konflikten da, was ich sehr, sehr interessant fand. Und dann hat es aber einfach sich immer noch weiter ausgestreckt, dieses Netz, und seine ursprünglichen Figuren verloren und mich dabei dann auch, weil ich mich dann nur sehr schwer auf die neuen Figuren einlassen konnte, weil die dann auch wirklich immer wieder nur für so halbe Pointen eingesetzt wurden oder für einen halben Erzählstrang herangeführt wurden. Und alles, was mit Udo Kier als Fixpunkt oder Fluchtpunkt halt irgendwie endet, ist mir dann schon ein bisschen zweifelhaft generell. Und dass es dann hier auch so kam, dass er dann zum Finale aufgefahren wird, sehr enttäuschend bei dem ganzen Setting, was er eigentlich toll aufführt.
Ja, ich meine, es ist auch witzig, der hat auch so einen riesen Auftritt. Also wenn ich mich so richtig erinnere, sieht man so kurz eine geschlossene Tür und dann batsch wird sie aufgestoßen und Udo Kier stürmt in den Film und quasi kapert ihn. Ich meine, mir ging es auch so irgendwie, das ist am Anfang durchaus so eine, diese so ein bisschen so dieses Geheimnisvolle, okay, also er baut eindeutig diese Stadt auf, die auch so ein bisschen eben ins, es ist auch quasi als Allegoriemarker, es ist ein paar Jahre in der Zukunft, also quasi, es ist immer so eine, aber diese leichte Verschiebung ist eben nicht ganz unsere Realität, die fand ich am Anfang irgendwie auch sehr faszinierend, wo ich auch gefragt habe, okay, was macht der Film dann damit? Und dann wird einfach relativ klar, was er damit macht, und er ist dann auch sehr, sage ich jetzt mal, wenn, also diese Amerikaner, die es quasi, die ihre, sage ich jetzt mal, Aggressionen in diese Welt hineintragen, das fand ich dann schon extrem leider auch uninteressant als Situation, und ich finde auch, also es ist eindeutig, also es funktioniert dann irgendwie das Gefühl nur, wenn man es irgendwie allegorisch oder irgendwie es steht für was anderes liest, weil als reine Plot ist es irgendwie zu uninteressant oder zu dünn so, aber dafür ist es dann noch zu ungenau, dass ich mir das, wenn man das jetzt versucht irgendwie zu dekodieren und auch diese Überzeichnungen irgendwie, da fehlen mir dann irgendwie die Spezifiken, das sind halt dann irgendwie die Amerikaner-Klischees, die irgendwie auf eine, sag ich jetzt mal, irgendwie platte Art da irgendwie quasi hochgetrieben werden. Mich hat der Film dann am Schluss irgendwie extrem geärgert. Vor allem auch, weil er halt diese Wendung dann hat, wo klar ist, okay, da will er hinaus, und dann geht es halt einfach 1,5 Stunden nur so in die Richtung. Aber ich weiß nicht, also Was verpasse ich da oder was habe ich da irgendwie übersehen? So?
Ich glaube nicht, dass du was verpasst hast, sondern es einfach nur falsch gesehen hast. Also okay. Ich glaube, diese Klarheit hat der Film nicht. Also ich glaube, dass der Film tatsächlich bis zum Schluss eigentlich die Lust an der Verwirrung und an der Mehrdeutigkeit und an der Polyphonie in diesem Fall tatsächlich behält. Und es gibt so herausgehobene Sätze und Auftritte, die für mich stark einfach so als Spiel mit Genre kodiert sind und gleichzeitig erklären die und beantworten die halt überhaupt nichts. Also wenn Udo Kier irgendwann, der hat mehrere solcher herausgehobener Sätze, die tatsächlich auch so absurd platt sind, die aber für mich nicht irgendwie eine Antwort sind, sondern eher wieder eine Frage. Also sowas wie there's so much violence oder also er kommentiert auf eine Art und Weise, aber ist nicht, also er ist eine Figur, die tatsächlich natürlich nicht eine konkrete Figur ist, die uns jetzt hier irgendwie was erklären soll über die Gegenwart, die dort fantasiert wird. Das ist ein Film, was wir jetzt noch nicht so erwähnt haben, der auch sehr stark mit Halluzinationen arbeitet, also in dem so Wirklichkeitsebenen immer wieder in Frage gestellt werden. Und ich sehe zumindest am Allegorischen nichts Klares. Und deswegen hat es für mich die Spannung nicht einfach so rausgelöst. Also für mich blieb die Spannung bis zum Ende. Es ist ein Film, der für mich rätselhaft bleibt. Also der auch mit, es gibt eine Form von Machtumkehr in dem Film, ohne jetzt zu verraten, wie es genau abläuft. Aber die ist genauso mehrdeutig und ambivalent. Und ich glaube, das sind so Stärken, die sich durch den Film hindurchziehen. Selbst wenn ich jetzt keine, also mir fällt es tatsächlich schwer, das genau in Verhältnis zu setzen zu politischer Wirklichkeit zum Beispiel.
Gut, ja, dann, aber die Rätselhaftigkeit, ich glaube, auf die kann man sich auf jeden Fall einigen, ob sie jetzt,
ja. Ja, die ist in jedem Fall ambitionierter als bei Jim Jarmusch, aber mich hat der Film dann auch in vielen Momenten dann doch an The Dead Don't Die erinnert, weil es nämlich auch immer Kill the Head mäßig dann zum Schluss zum Massakrieren geht und es auch eine Figur gibt, die dann den abgetrennten Kopf einer anderen halt hochhält als Trophäe. Und diese Genre-Anspielungen, finde ich, sind bei Clever Mendoza ähnlich versucht in der Schwebe zu halten oder mit einem Bein halt irgendwie gestanden. Die Produktivität erschließt ihm hier ehrlich gesagt noch weniger als bei Jarmusch, weil hier auch irgendwie doch noch irgendwas versucht wird. Und was das halt irgendwie in mir auslösen soll, ist auch mit so einer Selbstverliebtheit mir überlassen. Also es schiebt mir halt so einen großen Batzen an halt irgendwie Knochen, Blut, einer Drohne oder sowas rüber und sagt dann hier, für dich finde ich, eine Option, ob man es annimmt.
Okay. Da muss man noch kurz widersprechen. Ich weiß, wir müssen zum nächsten Film kommen, aber zumindest, wenn es um den Vergleich dieser beiden Filme geht, wäre mir wichtig zu erwähnen, dass Kleberman, Don Cerfilio und Donnells durchaus interessiert sind an filmischen Effekten und sie daran glauben. Und dass der Film deswegen mich immer wieder hineinträgt in diese Welt, während Jarmusch eigentlich an nichts glaubt und Zombie eigentlich nur so ausnutzt. Also da wäre für mich zumindest ein großer Unterschied, weswegen ich nicht, hier nicht Jarmusch hochhalten wollen würde gegenüber Bacurau.
Ich tendenziell leider, glaube ich, doch. Aber wir müssen zum nächsten Film kommen, wie schon richtig gesagt wurde. Und zwar ist das Beanpole in Grand Fille und quasi auf Russisch heißt es wahrscheinlich nochmal anders, aber es geht um eine große
Frau.
Dilda, okay. Von, und jetzt bin ich leider nicht gut genug vorbereitet, dass ich mir diesen gemerkt habe. Hanna, weißt du den Regisseur auswendig?
Kantemir Balagov.
Okay, dann über diesen Film wird auch, über den werde ich kurz einführen. Ja, das nächste Mal besser. Es ist ein russischer Film, spielt im Jahr 1945 in Leningrad, unmittelbar nach Kriegsende, im Herbst nach Kriegsende und quasi das Leid auch der Kriegsjahre und der quasi des Hungers, den der Belagerung steckt, allen noch in den Knochen, in den Leibern und in der Seele. Und ja, und der Film quasi beginnt auch mit einem katatonischen Anfall, also mit diesen ganz körperlichen Nachwirkungen des Traumas. Die Hauptfigur ist eine Krankenschwester, die immer wieder eben unter so Anfällen, Erstarrungen leidet, und es dauert dann immer ein paar Minuten, bis sie quasi, wo auch ihr ganzer Körper quasi sich verkrampft, und es dauert immer ein paar Minuten, bis sie dann wieder in die reale Welt zurückkehrt. Diese Figur also ist eben besonders groß. Das ist auch der Beanpole, oder sie wird immer, also in den französischen Untertiteln, La Giraffe genannt. Sie überragt irgendwie alle in ihrer, ist aber quasi trotz dieses großen Ausblicks irgendwie dann doch irgendwie fremd überall in dieser Welt. Sie kümmert sich um ein kleines Kind, von dem wir irgendwann herausfinden, dass es das Kind einer Kameradin ist, und diese Kameradin, also mit der sie an der Front war oder im Krieg, und diese Kameradin, kann man jetzt sagen, die kommt dann auch quasi als Heimkehrerin zurück, und zwischen den zwei Frauen entspinnt sich dann die Last dieser früheren Beziehung, und auch die, sag ich mal, Pläne für die Zukunft müssen da ausgehandelt werden. Soweit würde ich das mal sagen, ja. Hanna, wie fandest du den Film? Ich glaube, du kanntest ja auch den Vorgängerfilm quasi, also du warst
der... Genau, der Balagov war vor 2 Jahren in Saint-Regard mit Tess Noether Nähe vertreten, ein fantastischer Film, der mich wie viele hier total überrascht hat in seiner Intensität, in seinen grobkörnigen Farb- und Bildräuschen. Und ich finde die Übersetzung, die ihm hier das gelingt, das war damals Anfang der 90er, glaube ich, in Kasachstan angesiedelt, Nähe. Die Übersetzung ins Leningrad von 45 finde ich hier schon sehr, sehr interessant, weil er hier Geschichte, glaube ich, nicht so sehr wirklich als Kulisse nimmt, sondern eher als Möglichkeit, nochmal so von den Texturen unserer jetzigen Bildgegenwart Abstand zu nehmen. Also es gibt keine Screens, es gibt keine zusätzlichen Lichtquellen, es gibt nur halt eben grobkörnige Farbflächen, die halt verschieden intensiv leuchten. Und hier sind so Grün- und Rotkontraste, die, finde ich, eine wahnsinnige Wärme jeweils ausstrahlen und halt eben sehr interessant gesetzt sind in den Kontrast von vielleicht unseren Bildern von Leningrad 45, wo man das Gefühl womöglich hat, es kann nur Kälte und es kann nur Mangel geben, und da leuchten diese Farben halt irgendwie um die Wette miteinander. Es gibt dann auch verschiedene Figurenkonstellationen, die wechselseitig unsere Aufmerksamkeit ranziehen. Und es geht viel um Beziehungen, wer sich wie unterstützen kann nach halt der Kriegserfahrung. Und die Hauptfigur sagt irgendwann den wirklich, finde ich, erschütternden Satz so: Ich mag nicht mehr helfen, weil helfen einen moralisch in Bedrängnis bringt, weil man sich halt eben für etwas entscheiden muss, für jemanden, für eine Tat und gegen ein anderes Leben. Und wie sie halt eben in diesen verschiedenen Konstellationen durchs Helfen impliziert wird, in auch eben Verbrechen, ist das, was halt eben sie so auch vereinzeln lässt und herausstechen lässt, wie halt eben die Bodenstange, als die sie markiert wird.
Ja, ich muss auch sagen, also was mich auch ganz visuell irgendwie fasziniert, ist eben auch, wie quasi dieser Ort und auch so dieses Gefühl, dass das einfach so eine doch ferne und ungleich härtere Zeit war, einfach hauptsächlich auch dadurch inszeniert wird, dass wie diese massiven, tonnenschweren Straßenbahnen durch so die Straßen brettern, also auch mit quasi, sage ich jetzt mal, einem vielleicht weniger ausgeprägten Sinn für die Gefahr, die sowas darstellen könnte, wie das, als es vielleicht heute der Fall sein würde. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Film gehabt. Es ist so ein bisschen man kann es jetzt kein Genre nennen, aber so diese Art von, es ist so ein Dulderfilm. Also die Hauptfigur irgendwie, sie erleidet unglaublich hartes Schicksal und quasi sie erträgt es. Und so sind so ein bisschen alle Figuren. So, also es ist ein bisschen tatsächlich so, dass es gibt immer wieder Momente, wo der Leichtigkeit und des Lachens, aber natürlich schimmert da der Schmerz quasi sofort aus allen Poren auch schon durch, und jedes Lachen ist immer auch schon wie so ein wissendes und leidgeplagtes Stöhnern. Also ich im irgendwo dieser Gestus, der da quasi von Anfang an, also wenn dann halt gewisse, sage ich jetzt mal, besonders tragische Wendungen passieren, dann muss der Film die eigentlich gar nicht zeigen, weil durch seinen Habitus ist das eh klar, dass es quasi so zum Äußersten kommen muss. Und aus irgendeinem Grund hat das für mich eine große so Einförmigkeit dann irgendwie doch gehabt. Ich weiß nicht genau, was ich dann im Film, ich meine, klar ist das auch durch die Geschichte bedingt, aber irgendwo scheint der Film dann halt das irgendwie von vornherein immer zu wissen. Und das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ging es dir, also quasi, konntest du quasi mit diesen Figuren wirklich hast du das Gefühl gehabt, das sind so lebendige Figuren, mit denen du quasi mit...
Nee, das war auch wieder halt eine Unklarheit oder ein Film der Unklarheiten, die ich hier durchaus faszinierend fand, weil er immer nahe am Melodram dran war und halt eben ein Women's Film war, in dem halt eben die Frauenschicksale miteinander konkurrieren und vor allem Frauen sich auch mit ihrem Frausein arrangieren müssen oder es nicht wollen und dadurch eine neue Dramatik erzeugen. Er schwenkt dann immer in dem Moment, wo es halt eben auch exploitativ werden könnte und halt eben das Leid der Frauen halt zum Spaß des Publikums wird, weg. Und das finde ich eben ganz interessant, dass er das eigentlich immer wieder macht. Das ist eine Art auch von Frustration, aber finde ich auch eine durchaus interessante. Also ich finde nicht, dass er moralisch über seine Figuren urteilt. Er lässt es vielleicht ein bisschen zu zwangsläufig erscheinen, was ihnen alles widerfährt. Das ist auch eine Art von herablassender Empathie vielleicht. Aber wie ich mich zu den Figuren verhalte, wird schon wirklich mir aufgelastet. Mir hat das Spaß gemacht, immer wieder zu überlegen, mag ich die, mag ich das, was sie macht, mag ich auch dann vielleicht das Setting, in das Balakow für sie schafft.
Ja, ich fand auch irgendwann so, es gab dann durchaus auch so ein paar Wendungen, die ich dann auch irgendwie sehr so interessant fand, wo Figuren eben auch so, sage ich jetzt mal, problematische Entscheidungen treffen, die ich dann wieder auch so auf einer, sage ich jetzt mal, moralischen Ebene, also als moralisches Dilemma irgendwie interessant fand. Also insofern ist der Film dann doch weniger gleichförmig, als ich ihn am Anfang so unterstellt habe. So. ja, dann sind wir eh schon über der Zeit. Dann würde ich sagen, für heute sagen wir tschö und bis morgen.
Danke, ciao. Tschüss.